Tag, den Gott gemacht. Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Sie sind um 5 Uhr aufgestanden, wohlgemerkt um 5 Uhr in der Früh. Die Pilger, die gestern gekommen sind, aus Tannhausen, die einen und die anderen aus Balzhausen in der Nähe von Ursberg, um die 42 Kilometer sind sie gegangen. Das ist insofern ein Glaubenszeugnis, weil man sich schon die Frage stellt, wozu stehe ich und wofür gehe ich eigentlich noch? Das ist eine ganz große Standortfrage einer Gesellschaft, aber auch einer Kirche und einer Pfarrgemeinde. Wozu stehe ich überhaupt noch auf? Wofür stelle ich mich hin und wofür bin ich bereit, wirklich auch zu gehen und einzutreten? Und da gibt es eine einzige Frage im Leben und das ist die Überlebensfrage schlechthin. Ist er nun auferstanden oder ist er tot geblieben? Alle anderen Fragen können Sie auch schon nett beantworten, aber wenn es eine Frage gibt, dann ist es die. Das ist die entscheidende Lebensfrage, weil es um unser Überleben geht. Der Spiegel, ein wunderbares Blatt, alle Jahre wieder zu Ostern, hat getitelt: Wer glaubt denn sowas noch? Und dann kamen die altbekannten sattsamen Argumente, die mich und vielleicht Sie auch nicht überzeugen. Deswegen hätte ich ganz gern geantwortet: Wer liest denn sowas noch alle Jahre wieder? Damit möchte ich die Vorrede auch schließen, weil Sie dürfen sich auf eine interessante, leidenschaftliche Predigt freuen von einem, der ein Weggefährte ist. Wir waren schon auf dem Jakobsweg unterwegs. Und der brennt für dieses Thema Auferstehung. Das werden Sie, denke ich, in einigen wenigen Minuten dann auch zu hören bekommen. Hören wir gut zu, aufmerksam, wach. Aber jetzt wollen wir unseren Herrn Jesus Christus, der ja lebt, mitten unter uns, in unserer Mitte auch begrüßen, im Kyrie, ihn einladen, zu uns zu kommen, einzutreten für uns. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, du hast dich eingesetzt, du hast deinen Beitrag geleistet. Herr, erbarme dich. Du stehst am Kreuz zu uns, Christus, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Und du kommst uns entgegen, denn du bist der Weg, der in Wahrheit zum Leben führt. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden und einen starken Glauben schenkt uns der mächtige und gute Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirte. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben hingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah eine große Schar, aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Und einer der Ältesten sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Sie stehen vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben. Und weder Sonnenglut noch irgendeine Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, bitten wir den Heiligen Geist, dass er unser Reden segnet und auch unser Hören. Denn ohne den Heiligen Geist haben wir keine Chance, das wirklich Wichtige zu verstehen. Zu Beginn möchte ich sagen, dass wir immer daran denken müssen bei der Auferstehung, es ist die Neuschöpfung Gottes, dass er Jesus Christus auferweckt, eine neue Schöpfung. Und wir müssen an die Größe der ersten Schöpfung denken. Wenn Gott in der Lage ist, die ganze Welt zu schaffen, ich weiß nicht, ob mit dem Urknall oder auf jeden Fall Schöpfung aus dem Nichts, die Physiker sagen, aus einem unsichtbaren Punkt alle Galaxien mit Milliarden Sternen und Milliarden Galaxien, dann müssen wir ganz bescheiden werden und sagen, es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können und die trotzdem existent sind. Zu Beginn möchte ich auch noch sagen, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag oder sogar noch weniger wie eine Nachtwache. Die Zeit ist bei Gott anders als bei uns. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Es ist nicht ewig eine sehr, sehr lange oder langweilige Zeit. Und auch mit dem Raum eben, egal ob es so ist, wie die Physiker sagen, dass aus einem unsichtbaren Punkt die ganze Größe des Universums entstand. Auf jeden Fall, das Reich Gottes ist nicht irgendein Raum im Universum, sondern es ist eine völlig neue Dimension. Und als drittes ist auch die Dimension der Körperlichkeit völlig anders bei der Auferstehung. Jesus hat als Zeichen noch den Körper mitgenommen, aber er war schon auch in der neuen Dimension. Das heißt, so wie Jesus sagt, sie werden nicht wieder heiraten und werden nicht wieder verheiratet werden, also das Reich Gottes wird keine identische Zweitauflage dieses Lebens hier, sondern er sagt, es wird einerseits anders, aber auch gewisse Sachen bleiben gleich. Die Freude. Er sagt, wie wir hier gelesen haben, jede Träne wird abgetrocknet werden, und die Freude wird vollkommen sein. Die Trauernden werden getröstet werden. Und das Hochzeitsmahl ist das erste Gleichnis bei Johannes, die volle Freude, die Hochzeit, der Wein wird vermehrt. Also zu Tische sitzen im Reich Gottes, das ist das Bild. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, einerseits, Jesus ist auferstanden in eine andere Dimension der Zeit, in einer anderen Dimension des Raumes und eine andere Dimension der Körperlichkeit. Nur die Dimension der Freude wird uns bleiben. Die, wenn wir auferstehen im Reich Gottes, wir werden zu Tische sitzen im Reich Gottes, dieses Bild. Aber Jesus hat noch was Besonderes gemacht. Er wollte uns ein Zeichen setzen. Und er sagt, es wird kein anderes Zeichen geben. Das einzige Zeichen, das euch gegeben wird, wird das Zeichen Jona sein, der 3 Tage im Bauch des Fisches war. So wird der Menschensohn 3 Tage im Bauch der Erde sein und am 3. Tag wird er auferstehen. Das heißt also, das einzige Zeichen, sagt Jesus, das uns gegeben wird, ist die Auferstehung am 3. Tag. Und da ist es eben ein Zeichen der körperlichen Auferstehung, dass man ihn noch anfassen kann, die Hände in die Wunden legen kann. Er ist ein Fisch zum Zeugnis, dass er kein Geist ist. Er gibt uns ein Zeichen, dass es nicht eine rein geistige Auferstehung ist, sondern eine körperliche. Es wäre nicht nötig, aber Gott will uns dieses Zeichen eben geben. Und wenn wir jetzt denken, welche Beweise haben wir denn gegen die Leute, die sagen, ja, was in den 4 Evangelien drinsteht, ist ja angeblich erst 30 Jahre später geschrieben worden. Also die Endredaktion der 4 Evangelien, also wo dann der Buchdeckel draufgekommen ist, das war erst 30 Jahre später. Dann können wir sagen, das kann schon sein, weil die Leute damals kein Handy hatten, kein Internet, kein Telefon, kein Fernseher, die haben sich noch auswendig die wichtigsten Sachen gemerkt. Und natürlich ist es so, wenn ich mir was ganz Wichtiges merke, brauche ich es auch nicht aufschreiben, ja? Weil es ist eben klar, dass Jesus gekreuzigt worden ist, das wissen wir einfach, das kann man nicht vergessen. Es haben aber auch viele Atheisten aufgeschrieben, dass Jesus gekreuzigt worden ist, da gibt es keinen Zweifel, sogar jüdische Schriftsteller wie Josephus Flavius haben geschrieben, dass er auferstanden ist. Und sie haben dann auch eine wichtige Sache geschrieben, alle 4 Evangelisten, nämlich, sie haben geschrieben, dass Josephus, der Josef von Arimatheus, dass er ein berühmter Ratsherr war, der sehr reich war. Also Jerusalem war damals viel, viel kleiner als München heute, vielleicht ein 10. oder 20. 50.000 Juden vielleicht. Und da wusste man, wer der wichtige Ratsherr war. Das war so, wie wenn wir vergessen würden, dass Franz Josef Strauß in München Ministerpräsident war. Das vergisst man nicht. Und das ist halt so wichtig, deswegen, weil alle 4 die Details über den Josef von Arimathea schreiben. Sie sagen, ja, dieser reiche Ratsherr hatte ein Grab außerhalb der alten Stadtmauer, aber innerhalb der neuen Stadtmauer, die 10 Jahre später gebaut wurde. Und da ist nur ein Hügel, der Golgatha-Hügel. Und bei dem Golgatha-Hügel, dort war das Grab in Felsen gehauen, ein neues Steingrab. Und diese ganzen Details sind deswegen so wichtig, weil sich alle 4 Evangelisten hier auf Details einlassen. Wenn die nicht so wären, hätte man sie nicht behaupten können. Dann hätten alle gesagt, was erzählt ihr uns von einem Bürgermeister und Ratsherrn, Josef von Arimathea, ein reicher Mann, den gab es doch gar nie, hätten sie alle gesagt. Aber sie wussten alle natürlich, wir kennen den Josef von Arimathea, den reichen Ratsherrn, und wir kennen dieses Grab. Also es steht außer Frage, dass Jesus in dieses Grab gelegt worden ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn es nur eine körperliche, also nur eine geistige Auferstehung geben würde, dann würde ja der Körper Jesu im Grab bleiben. Das heißt also, das ist der erste Punkt jetzt, den wir uns merken, sag mir, wo der Körper ist, wo ist er geblieben? Ich merke mir das immer am einfachsten an dem Spruch von Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind. Also, wo ist der Körper geblieben? Das heißt, alle, die behaupten im Spiegel und in diesen modernen Zeitungen oder auch im Fernsehen, dass es nur eine geistige Auferstehung gibt, haben ja das Riesenproblem zu erklären, wo ist der Körper geblieben? Weil von einer geistigen Auferstehung verschwindet ja nicht der Körper. Aber dass der Körper im Grab geblieben ist, ist aus zwei Gründen nicht möglich. Erstens, im Jahre 34 ist Paulus nach Jerusalem gegangen, nach seiner Vision, und hat die Aposteln Petrus und Jakobus 15 Tage lang befragt nach der wichtigsten Frage: Ist der Herr auferstanden oder liegt er hier noch im Grab vom Josef von Arimathea? Und diese Frage ist eben so klar, weil man sagen kann, Paulus hat in seinen Briefen geschrieben: Ohne die Auferstehung ist unser Glaube sinnlos. Ohne die Auferstehung ist unser Glaube sinnlos. Ohne die Auferstehung sind wir die Letzten der Letzten. Alles ging bei Paulus um die Frage der Auferstehung. Und er hat dann auch im Römer 8,11 geschrieben: So wie Gott Vater Jesus Christus auferweckt hat, so wird er euch auch euch auferwecken, und zwar im sterblichen Leib. Also er sagt quasi damit, weil er eben Jesus im sterblichen Leib auferweckt hat, wisst ihr, dass ihr auch im sterblichen Leib auferweckt wird, wenn auch natürlich in einem verwandelten. Aber dass Jesus im sterblichen Leib auferweckt worden ist, heißt, dass sein Körper eben nicht mehr im Grab war. Und es wäre auch ein Triumph gewesen für die Gegner, wenn er noch im Grab gewesen wäre. Weil die Römer wollten ja beweisen, dass sie ihn zu Recht verurteilt haben. Sie hatten sehr viele Probleme mit Aufständischen, die gesagt haben, sie wollen Israel befreien. Man könnte keinen Auferstandenen, Gerücht über einen Auferstandenen akzeptieren. Man hätte alles getan, um dieses Gerücht zu ersticken. Auch die Juden wollten ja beweisen, dass es der falsche Messias ist, und hätten natürlich auch keinen Auferstandenen brauchen können. Deswegen hätten die alles dafür getan, um den Leichnam zu zeigen, um zu sagen: Schaut mal, wir haben den Leichnam jetzt aus dem Grab genommen. Ihr erkennt ihn an den Wunden in den Händen, Füßen, in der Seitenwunde und an den Dornenkronenwunden. Hier ist doch der Leichnam. Ihr Aposteln hattet wohl eine Vision. Ihr hattet irgendwelche Erscheinungen. Aber wir hängen ihn hier an der Stadttor. Das haben sie davor schon mal gemacht, mit dem Haupt von dem Holofernes. Als Zeugnis, dass der Holofernes tot war, haben sie in Jerusalem ans Stadttor gehängt. Also wenn der Leichnam noch da gewesen wäre, wäre es ein gefundenes Fressen für die Gegner gewesen, zu sagen: Wir gehen nicht bis nach Damaskus, um dort die letzten Christen zu verfolgen, sondern wir nehmen ihn aus dem Grab und zeigen, dass er wirklich tot ist, dass es jeder erkennt. Das Zweite, was ich noch sagen wollte: Es gab im Jahr 34, wo Paulus eben auch die Augenzeugen trifft, die Aposteln, gab es keine Grabverehrung. Also wenn Jesus noch im Grab gewesen wäre, was er nicht war, dann hätte man das Grab verehrt. Also zum Beispiel zur gleichen Zeit wurde Johannes der Täufer enthauptet, und da hat man zum Beispiel den Leichnam vom Palast des Herodes genommen und sogar den Leichnam dann ohne Kopf beerdigt, das Grab verehrt, und das steht sogar in den Evangelien auch drin. Also das heißt, es gab auch eine Grabverehrung von allen wichtigen Leuten, das Grab des Mose, Grab des David, also man wollte immer die Gräber verehren. Und es wird weder im Jahr 34 gesagt, dass die Aposteln mit Paulus zusammen das Grab verehrt haben, auch nicht im Jahr 48 beim Apostelkonvent gibt es auch keine Grabverehrung. Also es gab nie eine Grabverehrung. Und damit ist ganz klar, nach allem, was vernünftig ist, das Grab war leer. Und dann gibt es eben nur noch die eine einzige Möglichkeit: Er ist gestohlen worden. Aber da stellt sich die Frage: Die Römer wollten den Leichnam, die Juden wollten den Leichnam zeigen. Die einzigen, die ihn hätten dann noch verschwinden lassen können, wären die 12 Aposteln mit Maria Magdalena gewesen und mit der Maria, der engste Kreis. Nur wenn die es geschafft hätten, mit irgendeinem Trick den Körper zu stehlen, durch einen Tunnel oder indem sie die Wächter betrunken gemacht hätten oder irgendwie, dann hätten sie ihre Lüge und ihren Selbstbetrug gekannt. Dann hätten sie gewusst, Jesus ist nicht auferstanden, wir haben ihn aus dem Grab geklaut, den Leichnam, und haben ihn woanders vergraben. Wenn ich diese Lüge und diesen Selbstbetrug kenne, weiß ich, es gibt keine Auferstehung. Darum iss, trink, freu dich des Lebens, freu dich mit deiner Frau und mach jetzt so, als ob jeder Tag der letzte ist, weil es gibt keine Auferstehung. Aber genau das Gegenteil haben die Apostel gemacht. Einer nach dem anderen hat Zeugnis gegeben, dass sie ihn auferstanden gesehen haben. Sie haben gewusst, sie werden gesteinigt. Sie haben gewusst, sie werden gekreuzigt. Sie haben gewusst, sie werden angezündet, gequält, ins Gefängnis geworfen. Paulus hat im ersten Jahr schon den Diakon Stephanus steinigen lassen. Er hat im ersten Jahr schon Frauen mit ins Gefängnis genommen. Muss man sich mal vorstellen, die Gefängnisse waren damals noch schlimmer als heute. Und wenn du da als Frau mit im Gefängnis bist, also irgendeine Frau oder irgendjemand von den Jüngern hätte geredet, die hätten gesagt, unter dieser Folter, unter dieser Todandrohung, unter dieser Auspeitschung, ja, wir haben ihn da drüben vergraben, aber lass uns jetzt leben. Weil wenn eine Frau den Mann damals verloren hat, war sie Bettlerin. Also man kann nicht für irgendeinen Spleen sich foltern lassen und den Mann töten lassen, nur weil man irgendwie eine Lüge und einen Betrug aufrechterhalten muss. Also dass die Jünger den Jesusleib woanders begraben hätten, ist völlige Illusion. Also das ist völlig unglaubwürdig. Also wir können da deswegen sagen, es stimmt, dass Jesus wirklich den Jüngern begegnet ist. Und das ist jetzt am zweiten Punkt sehr wichtig, die 180-Grad-Wende der Aposteln. Bei der Kreuzigung sind alle vor Angst und Schrecken geflohen. Unter dem Kreuz stand Maria Magdalena, Maria, die Frauen und der Jüngling Johannes, der nichts zu befürchten hatte. Alle anderen waren weg, vor Angst gezittert, haben sich eingesperrt. Auch wie Petrus dann das Ohr abgeschlagen hat. Danach, sie waren alle weg, sind geflohen. Angst, Angst, Angst. Und dann auf einmal, 36 Stunden später, verkündigen sie, der Herr ist auferstanden, sind bereit, ihr Blut zu vergießen und wirklich Zeugnis abzugeben. Sie haben nicht den Tod gesucht, sondern sie wollten predigen. Sie wollten nicht wie Islamisten einfach sich in die Luft sprengen, ohne zu predigen. Nein, ganz im Gegenteil, sie wollten nicht sterben, sie wollten predigen und haben in Kauf genommen, dass sie dabei gefoltert werden, umgebracht werden. Dieser Mut auf einmal, dieses Blut der Märtyrer war der Samen der Christen, diese Entschlossenheit, dass sie sagen, uns kann nichts mehr passieren, wir haben den Auferstandenen angefasst, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Diese 180-Grad-Wende von der absoluten Angst und Feigheit und Depression zu diesem enormen Mut und sagen, ich opfere jetzt mein Leben, weil ich weiß, ich werde auferstanden. Das ist auch der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist vielleicht ganz einfach, den habe ich schon gesagt, mit der Rolle. Also der Petrus war ja der Augenzeuge mit den Aposteln zusammen, Jakobus. Und wir brauchen jetzt eine Verbindung von dem, der in der ersten Stunde alles aufgeschrieben hat. Das war nur der Paulus, weil der Paulus hat eben im ersten Jahr sie schon verkündigt und die Augenzeugen im Jahr 34 in Jerusalem gefunden. Und wir haben eben von Paulus noch alle seine Briefe. Und ich kann Ihnen einen Brief im Originaltext zeigen. Die sind nicht im Geheimarchiv irgendwo im Vatikan versteckt, sondern in der Michigan University kann ihn jeder sehen. Du brauchst nur auf dein Handy eingeben, Paulus Papyrus 46, du siehst alle Paulusbriefe in Altgriechisch und auch die Jesaja-Rolle, die 7 Meter lang ist, die in dem wichtigsten Museum in Jerusalem aufgestellt ist, ist 2200 Jahre alt. Also der Prophet, der den Messias schon vorhergesagt hat. Und wir haben den Originaltext, die ist vor 50 Jahren am Toten Meer in Qumran gefunden worden und sie ist identisch, diese Rolle 7 Meter lang mit dem, was wir heute in der Bibel haben. Nach 2200 Jahren ist die alt. Ja? Das heißt, wir haben auch von Paulus ein schriftliches Zeugnis, diesen Papyrus 46 und insgesamt 5400 Handschriften, kleine Teile, die überall gleich sind. Ja? Also egal, ob du in Alexandrien, Rom oder Antiochien, egal wo du bist, die Schriften sind immer die gleiche. Und deswegen können wir sagen, der Augenzeuge Petrus und seine Aposteln haben ihr Blutzeugnis gegeben und dazu kommt der schriftliche Zeuge Paulus, der im Jahr 34 sich eben erkundigt hat, hatte ich nur eine Vision oder habt ihr ihn wirklich angefasst, habt ihr wirklich die Hände in die Wunden gelegt. Ich glaube, dieses Glaubenszeugnis, das wir bekommen, ist wirklich stark und ich glaube natürlich, dass es nur ein Zeichen ist, kein zwingender Beweis, dass wir erpresst werden von Gott, der freie Wille bleibt erhalten und für ein Zeichen muss man sich bemühen, dass man im Gebet immer wieder daran festhält und sich das immer wieder vor Augen führt. Amen.
Keiner von Ihnen hat gegähnt, Sie waren dran geklebt an den Ausführungen von Diakon Toussaint. Ein wunderbarer Name heißt auf Deutsch Alle Heiligen. Und ich denke, wir haben hoffentlich auch Lust bekommen, uns den Fragen des Glaubens wieder zu stellen. Denn es ist ja nicht so, dass wir in der Defensive sind, weil wir keine Argumente hätten, sondern wir haben gute Argumente für das, was wir glauben. Und nicht die Vernunft macht am Glauben irre, sondern die Dummheit. Das dürfen wir uns ruhig mal gesagt sein lassen. Setzen wir uns also ganz vernünftig auseinander mit unserem Glauben und dann darf der Glaube schon vom Hirn ins Herz.
Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf dem Weg zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Amen. Liebe Brüder und Schwestern, im Blick auf das, was kommt, heute Nachmittag um 14 Uhr ist eine Muttertags-Maiandacht, wetterbedingt in der Kirche, weil wir haben ein Dach über dem Kopf unseres Glaubens und das ist schön ausgemalt. Insofern ist es auch ein schöner Rahmen. Maiandacht um 14 Uhr mit der Kolping-Familie, kommen Sie gerne dazu. Und dann am kommenden Samstag ist der Ehrentag des Alters. Da können also die Älteren kommen mit Lebenserfahrung, Gottesdienst um 14 Uhr und dann anschließend Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal. Und am kommenden Sonntag lade ich ein, teilzunehmen an der Friedens- und Soldatenwallfahrt, der Veteranenwallfahrt, wie ich auch sagen darf, hierher. Gehen Sie ganz einfach mit, es kommen Leute von auswärts, dann können die Biberbach sich auf den Weg machen und mitfeiern und vor allem mitbeten um Frieden, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt. Dann darf ich Sie noch ganz herzlich einladen, sich bei der Albanus-Wallfahrt anzumelden, 1. Juni. Wir haben schon fast zwei Busse voll, aber einige Plätze sind noch frei. Wäre schön, wenn Sie sich noch beteiligen und mitfahren nach Wessobrunn, Weilheim und Hohenpeißenberg am 1. Juni. Wir haben hier ein Rosenkranzbüchlein in der zweiten Auflage, ist sehr schnell vergriffen gewesen. Die ist etwas umfänglicher geworden mit einigen Gebeten, Liedern und zusätzlichen Texten. Wenn Sie mögen, nehmen Sie eins für sich mit, schenken Sie es auch gerne weiter. Ja, nach dem Gottesdienst ist der Stammtisch, Predigtstammtisch, heute natürlich zum Thema Auferstehung mit Alexander Toussaint. Einfach über den Hof gehen und eine halbe in die Hand und auf eine halbe Stunde, da schauen wir auf die Uhr, der Motze leitet das, da wollen wir uns dann nochmal über dieses Thema Auferstehung, ja, nein, unterhalten. Und für Sie, die Sie in der Kinderkirche waren, das war ein brennendes Thema, sehr interessant. Sie haben wahrscheinlich alle einen Internetanschluss. Schauen Sie auf YouTube nach und das kann man sich merken, Auferstehung, ja, nein. Da klicken Sie drauf und in 5 Minuten sind Sie bestens informiert von dem Prediger, den wir heute etwas länger und Gott sei Dank etwas länger hören durften. Also Auferstehung, ja, nein, anklicken und sich dann informieren lassen. So, jetzt schlägt es 11 Uhr und heute ist ja auch noch Muttertag. Ich wünsche den Müttern ein frohes Feiern. Eigentlich ist ja jeden Tag Muttertag, wie man so schön sagt. Und es gibt auch einen Kindertag, liebe Kinder. Wann ist eigentlich der Kindertag? Musst du mal die Mama fragen und den Papa. Und vielleicht wissen die das auch noch gar nicht. Darum sagt es der Pfarrer dir, der Kindertag ist am 20. September. Ist noch ein bisschen hin, aber 20. September ist und bleibt Kindertag. Mal schauen, was sich die Eltern für euch einfallen lassen. Jetzt wollen wir aber den Segen erbitten für die Schöpfung und uns, die wir Geschöpfe sind, in dieser Schöpfung Gottes. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Ihr halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Gärten, den Felder, den See und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Und der Segen des allmächtigen und treuen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott, dem Herrn.